Schön, euch zu sehen. Die Techniker werden sich dran gewöhnen müssen. Ich spreche jetzt hoffentlich in Zukunft leiser. Und es gibt mich noch. Auch wenn es lange war. Genau. Wenn man die Nachrichten verfolgt, dann ist es ja nicht erst jetzt so, aber mitunter vielleicht gerade jetzt, dann taucht an vielen Stellen das Wort Gerechtigkeit auf. Immer wieder Gerechtigkeit. Gerade kämpfen viele Menschen und auch führende Staatschefs um Klimagerechtigkeit. Und soziale Gerechtigkeit wurde schon immer oder lange gefordert. Gerechtigkeit in der Rechtsprechung wird auch immer wieder angemahnt. Überall geht es um Gerechtigkeit. Der Begriff mag vielleicht nicht der gleiche sein, also das, was wir darunter verstehen, wie das, was in der Bibel darunter verstanden wird, aber es hat natürlich miteinander zu tun. Ausgelöst werden diese Forderungen nach Gerechtigkeit ja dadurch, dass in unserer Welt immer wieder vieles so ungerecht zugeht. Sonst würden wir danach ja nicht rufen. Und nun beginnt heute der Advent im Kirchenjahr. Wir feiern, dass Gottes Sohn einmal gekommen ist und wir bereiten uns darauf vor, dass er ein zweites Mal in diese Welt kommen wird. Dann wird er, Jana hat uns das schon mit hineingenommen, dann wird er sein Reich der Liebe und des Friedens, man könnte auch sagen, und der Gerechtigkeit aufrichten. Und wenn es um sein Königreich geht, tritt er uns also gerade an diesem ersten Advent als König entgegen. Das ist tatsächlich der besondere Akzent des ersten Advents. Und der für heute vorgesehene Predigttext, auch wenn es darin gar nicht vorkommt, nimmt die Enttäuschung darüber auf, dass wir Menschen in unserer Welt ungerecht leben und damit scheitern, die Gerechtigkeit, nach der wir auch selber rufen, überhaupt herzustellen. Dieser Predigttext ermöglicht uns aber auch den Blick auf den, der tatsächlich Gerechtigkeit in unsere Welt hineinbringt. Unser Thema heute, wer sorgt für Gerechtigkeit? Wer sorgt für Gerechtigkeit? 600 Jahre vor unserer Zeitrechnung, also bevor Jesus Christus unsere Erde betreten hat, hat der Prophet Jeremia schon von einem gerechten König gesprochen. Wir lesen uns diese Worte einmal durch. Aus dem Buch des Propheten Jeremia, Kapitel 23, die Verse 5 bis 8. Dort heißt es: Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so war der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern so war der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel heraufgeführt und hergebracht hat, aus dem Lande des Nordens und aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte. Und sie sollen in ihrem Lande wohnen. Soweit der Ausschnitt aus einer Predigt von Jeremia. Der sollte dem Volk Gottes in einem Zeitraum von 40 Jahren predigen, dass Gottes Geduld mit ihnen jetzt am Ende ist. Das, was dieses Volk und seitdem viele Menschen nicht für möglich halten, dass Gott auch sagen kann, so, jetzt ist Schluss, das sollte Jeremia 40 Jahre lang ankündigen. Über hunderte von Jahren haben die Menschen Gott nicht als Gott anerkannt und nicht auf seine Worte gehört. Sie haben natürlich Gottesdienste besucht, im Einhalten von Ritualen sind wir Menschen ja mitunter hervorragend. Was man so äußerlich ableisten kann, das geht meistens. Aber wenn Gott in ihr Leben sprechen und etwas ändern wollte, dann haben sie die Ohren verschlossen, haben so getan, als wären seine Gebote von gestern und man könne heutzutage nicht mehr danach leben. Jedenfalls ich jetzt gerade nicht. Darin besteht zu uns Menschen heute aus meiner Sicht kein Unterschied. Immer wieder war Gott seinem Volk nachgegangen, hat sie gesucht, hat sie zu sich gerufen. Kurz vor unserem Text klagt er auch die Hirten des Volkes an. Die Verantwortlichen, König, Priester und andere noch, die sollten das Volk, sollten die Menschen ins Vertrauen auf Gott führen und haben doch nur ihren eigenen Vorteil gesucht. Es herrschte Betrug, die Armen wurden unterdrückt und überhaupt wurden Gottes Gebote mit Füßen getreten. Und sie haben sich eigene Vorstellungen vor Gott angefertigt, im Herzen natürlich und teilweise auch mit etwas, was sie mit ihren Händen machen konnten. Ich finde, dass darin immer wieder zum Ausdruck kommt, dass wir uns so gerne Gott zurechtbasteln, weil der lebendige Gott ja nicht funktioniert, wie wir Menschen das wollen. Die Konsequenzen hatte Jeremia nun aufzuzeigen. Und diese Ankündigung Gottes traf präzise ein. 587 vor Christus nahm das Volk der Babylonier das Land Juda im Süden von Israel endgültig ein. Und sie richteten Zerstörung und unsagbares Leid an. Die Juden wurden zum größten Teil als Gefangene in fremde Länder gebracht. Deshalb sind sie heute über die ganze Welt verstreut. Noch heute. Die Weltgeschichte, wie sie uns in der Bibel dargestellt wird, zeigt uns im Laufe der Jahrhunderte auf, Gott macht keine leeren Worte. Er ist der Einzige, der immer tut, was er sagt und der auch sagt, was er meint. Er nimmt sich ernst und er nimmt uns ernst. Aber, und das ist jetzt schon mal das erste Bewegende an diesem Text, den wir vor uns haben, Gott gibt uns Menschen nicht auf. 40 Jahre lang sollte Jeremia sozusagen wettern über das Volk. Und immer wieder scheint dieses Licht durch und eines Tages werde ich euch doch daraus holen. Er zeigt uns die Folgen unserer Irrwege auf. So spricht Gott mit uns. Hoffentlich verschließen wir die Ohren nicht. Aber er geht nicht davon aus, dass wir in unserem Leben und in unserer Welt die Gerechtigkeit schaffen, die wir brauchen. Er kündigt deshalb einen König an, der gerecht richten, der in dieser Welt für gute Verhältnisse sorgen wird, der sich nicht mit sich selbst beschäftigen, sondern sich um die ihm anvertrauten Menschen kümmern wird. Und weil die menschlichen Machthaber versagt haben, greift Gott selbst für uns Menschen ein. Und das lässt dieses Wort auch für alle Zeiten aktuell sein. Es ist ja bei biblischen Ankündigungen so, die haben meistens auch eine Erfüllung in der messbaren Zeit. 70 Jahre nach dieser Ankündigung zum Beispiel wurde tatsächlich dem Volk Israel erlaubt, durch einen König, durch einen persischen König, wieder in ihr Land zurückzukommen. Es haben nicht alle angenommen, aber es gab eine große Rückführung, die hier ja angekündigt wird. Immer wieder gab es auch kleinere Schritte, mit denen Gott sein Volk aus dem Elend geholfen hat. Aber ihre letzte Erfüllung haben alle Versprechen der Bibel immer in Jesus Christus. Entweder bei seinem ersten Kommen oder bei seinem zweiten Kommen. Denn er ist der angekündigte gute König. Und er ist nicht nur König für Israel, sondern für alle Menschen. Und wie dieser König für Gerechtigkeit sorgt, möchte ich anhand des Textes in zwei Schritten aufzeigen. Das erste: Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Das zweite, Jesus ist unsere Rettung. Wer sorgt für Gerechtigkeit? Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Ein König in Israel ist ja immer jemand, der zuerst vor Gott steht und der auch für das Volk vor Gott steht, der auch dafür Verantwortung übernehmen muss, wie das Volk ist. Er hat die Aufgabe, das Volk im Glauben zu fördern, es so zu regieren, dass Gott geehrt und seine Gebote beachtet werden. Zur Zeit dieser Worte, die Jeremia spricht, gab es nun einen König mit Namen Zedekia. Das bedeutet, Gott ist meine Gerechtigkeit. Der Name. Gerecht ist nach dem biblischen Sprachgebrauch ein Mensch, der so lebt, wie es der Beziehung, in der er zu anderen steht, entspricht. Das sei die Beziehung zu Gott oder die Beziehung zu Menschen untereinander. Und deshalb richtet Gott seine Worte an den König und an alle anderen, die dem Volk vorstehen, zuerst. Diese Hirten werden sie genannt und auch das Volk, weil die Hirten ebenso waren, waren ungerecht. Sie haben nicht gelebt, wie es ihrer Beziehung zu Gott entspricht. Und sie haben nicht gelebt, wie es der Liebe Gottes zu allen anderen Menschen entspricht. Und nun macht Jeremia eigentlich mit dem, was er hier ankündigt, diesem König schon mal deutlich: Du trägst zwar den Namen, aber der Name hat bei dir eigentlich gar nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Das war ein Schlag ins Gesicht. Den hört man nur, wenn man die Bedeutung des Namens kennt und die Bedeutung, den der Name im Hebräischen besitzt. Der steht normalerweise für etwas. Wir lesen das in der Bibel immer dort, wo aufgrund bestimmter Ereignisse, zum Beispiel bei der Geburt, bestimmte Namen verteilt werden. Also erstmal das schon an den König, eine Anklage. Und wenn man jetzt mal guckt, dass kein Mensch lebt, wie Gott es für uns gedacht hat, dann sind wir darin ja auch dem König vergleichbar. Und ich gestehe, das macht diese Berichte aus dem Alten Testament über die Könige des Volkes Israel immer für mich hochaktuell, wenn ich sie lese. Ich weiß, du hast auch deinen Bereich, in dem du Verantwortung trägst. Und glaub mal nicht, dass dein Herz anders ist als das der Könige, von denen wir da lesen. Das finde ich total spannend. Was Jeremia noch nicht formulieren kann, aber was in diesem Satz ja schon drinsteckt, der Herr ist unsere Gerechtigkeit, wird deutlich, wenn wir uns daran erinnern, was uns mit der Rettungsbotschaft von Jesus verkündigt wird. Wer Jesus glaubt, wird von ihm mit seiner Gerechtigkeit beschenkt, auch wenn er selbst das als menschliche Qualität gar nicht an sich hat oder es nicht wahrnehmbar ist. Es geht hier darum, dass die Beziehung zu Gott wieder intakt wird. Deshalb ist Jesus unsere Gerechtigkeit, das Heil in Person. Merken werden es alle, wenn er zum zweiten Mal kommt und sein Reich aufrichtet, denn wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das ist im Besonderen ja auch der Wert der heutigen Adventszeit. Wir wissen alle, dass Weihnachten schon geschehen ist, aber es geht darum, dass Jesus zum zweiten Mal kommt. Und darauf gilt es, sich vorzubereiten. Und alle, die sich diesem König in dieser Zeit in die Hand geben, die ihn als ihren König anerkennen, die werden dann bei ihm sein. Jetzt, also in der Zeit, als er auf der Erde lebte und seitdem, will Jesus das eigentliche Problem lösen, das wir Menschen haben. Unser Misstrauen Gott gegenüber. Und wir schätzen Jesus immer falsch da ein und wir werden nie verstehen, was er tut, auch in unserem Leben nicht, wo wir uns äußere Hilfe von ihm versprechen, gegen all die Probleme, die wir so haben, ohne dass er uns innerlich verändern darf. Deshalb ist es so wichtig zu entdecken, dass Jesus unser König ist und ihm als diesem König auch die Führung unseres Lebens anzuvertrauen. Jesus regiert nicht wie die selbstherrlichen Machthaber dieser Welt. Er wird wohl regieren, steht da. Da könnte man auch sagen, richtig. Und das hat im Hebräischen immer mit Klugheit zu tun, mit Einsicht darin, wie Dinge wirklich sind, mit Hinsehen und Acht geben. So wird Jesus regieren. Er hat den Durchblick und er achtet darauf, was wir Menschen wirklich brauchen. Und nicht nur das, wonach wir am lautesten rufen. Genau das tun menschliche Verantwortungsträger ja oft nicht. Darauf gucken, was brauchen die Menschen wirklich. Wir lesen von Jesus, als er auf dieser Erde wirkte, dass er einmal, ja, das hat er nicht nur einmal gemacht, sondern dass er sich die Menschen ansieht, aber einmal wird geschildert, wie er uns Menschen angesehen hat. Vielleicht haben das manche schon mal gelesen. Sie waren in seinen Augen wie Schafe, die keinen Hirten haben. So elendig, so verwirrt, so auf dem falschen Weg waren die Menschen, denen Jesus damals begegnet ist. Und beim Sehen hat es ihm die Eingeweide umgedreht. So steht das wörtlich in diesem Text. Lukas 9 zum Beispiel kann man das nachlesen. Jesus sieht, dass wir Menschen in unserem Drang, unabhängig von Gott zu leben, völlig verwahrlosen und auf der Strecke bleiben. Deshalb ist er zu uns gekommen. Deshalb ist Weihnachten geworden. Es wird nicht nur berichtet, dass es ihm die Eingeweide umgedreht hat, als er uns gesehen hat, uns Menschen, sondern er hat sich von uns die Eingeweide dann auch wirklich verdrehen lassen, als er sich an einem Kreuz hat von uns, für uns hinrichten lassen. So ist dieser König. So. Und wenn man in unsere Welt schaut, könnte man allerdings den Eindruck bekommen, dass bei seinem Regierungsantritt wohl irgendwas schiefgegangen sein muss. Denn das hatten wir ja mal auch auf einer langen Zugfahrt jemand so entgegengeschleudert, denn es ist ja nun in unserer Welt, seit Jesus da war, nicht so viel anders geworden. Das ist zwar auch etwas Geschichtsblindheit, denn die meisten sozialen Einrichtungen bis hin zu unseren Versicherungen, die wir haben, bevor sie Aktiengesellschaften waren, konnte man davon noch mal mehr sehen, sind Einrichtungen von Christen gewesen, die in unsere Welt gebracht haben. Könnte man sich gut mal zu Gemüte führen. Gibt manches Buch darüber auch, finde ich interessant. Wer darüber mal mehr wissen will, kann ich ihm gerne Buchempfehlungen geben. Aber tatsächlich ist es ja so, dass man an einem Tag durch die Welt gehen kann und nichts davon merkt, dass Jesus regiert. Das geht. Die Ungerechtigkeit und das Leid in dieser Welt haben nicht umfassend abgenommen. Und es passiert immer noch vieles, was nicht passieren darf. Mir erzählte zum Beispiel am letzten Tag unserer Kur eine Mitpatientin, die an dem Tag an nichts mehr teilgenommen hat, weil ein Familienmitglied verunglückt war, weil ein Besoffener meinte, er müsste Auto fahren und dabei drei Menschen mit in den Tod gerissen hat. Da kann man sich doch fragen, was soll denn das? Wie kann es denn sowas geben? Und man könnte auch sagen, und das sagen ja auch manche, Jesus, dagegen hättest du doch was machen müssen. Wo bist du denn als König? Darum geht es im zweiten Teil. Jesus ist unsere Rettung. In diesem Text wird jetzt im zweiten Teil zurückgeblickt auf die Rettung des Volkes Israel aus der Sklaverei in Ägypten. Wir haben das ja vor einiger Zeit auch mal so in Ruhe für uns angeguckt. Zweites Buch Mose. Das ist das Datum in der Geschichte des Volkes Israel. Also, wenn man von Jesus absieht. Aber das tun ja viele Juden bis heute. Da wurde zur Zeit des Alten Testaments Gott als der Retter deutlich. Nun kündigt er an, dass das verblassen wird, die Rettung, gegenüber dem, was er noch vorhat für das Volk zu tun. Es wird also etwas jetzt geben in der Geschichte des Volkes, das noch bedeutender sein wird. Nämlich die Rückführung in ihr Land. Menschlich völlig unmöglich. Das wird das neue Datum. Wir blicken ja inzwischen längst geschichtlich auf noch ein weiteres, das alles noch weit überbietende Ereignis. Es gibt ja noch ein Datum in der Weltgeschichte, nach dem wir sogar unsere Zeit zählen. Nämlich, dass dieser König, dieser gute König wirklich gekommen ist. Dass Gott sich in seinem Sohn rettend für die ganze Menschheit eingesetzt hat. Aber auch damals haben Menschen Jesus, als er zu sehen war, schon nicht verstanden. Zum Beispiel der römische Politiker Pilatus, der Jesus dann ans Messer, besser gesagt ans Kreuz geliefert hat. Der konnte das auch nicht zusammenkriegen. Ein König? Und muss sich hier so von mir verspotten und verurteilen lassen und dann auch noch hinrichten lassen. Das kriege ich im Kopf nicht zusammen. Jesus erklärt ihm bei der Gelegenheit, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also mit mir geht es nicht zu, wie mit anderen Königen. Und man kann sich das fragen, wie wäre es denn, wenn Jesus als der König, ich behaupte, er kann das, viele behaupten, das könnte er gar nicht, sonst würde er es ja machen, aber man stelle sich mal vor, Jesus würde jetzt wirklich seine Gerechtigkeit durchsetzen in dieser Welt. Also seine Vorstellung von Gerechtigkeit, von unserem Leben, wie es von Gott gedacht ist. Ich sag mal, wer bleibt denn dann noch übrig von uns? Er müsste ja alle beseitigen. Dieser Versuch ist ja schon mal schiefgegangen in der Weltgeschichte, bei der Sintflut. Und da hat Gott versprochen, das mache ich so jetzt nicht nochmal. Aber wir tun so, als müsste er. Nein, er macht es anders. Er zwingt uns seinen Willen nicht auf. Er regiert mit Liebe. Er ist dabei, uns Menschen zu gewinnen und nicht in seine Herrschaft hineinzuzwingen, wie es menschliche Verantwortungsträger auch in unseren Tagen ja immer wieder machen. Denn damit gewinnt man keine Herzen. Man gewinnt vielleicht Kämpfe damit, mit Zwang, aber keine Herzen. Nein, Jesus deckt uns zum Beispiel unseren Stolz auf und bringt unsere auf uns selbst gegründete Sicherheit, die wir uns so oft stützen und bei der wir ganz wackelig werden, wenn sie ins Wanken kommt, die bringt er zum Beispiel zum Einsturz in unserem Leben. Er lässt uns merken, dass die Unabhängigkeit von Gott nicht der Weg zur Freiheit ist, sondern die Versklavung an unsere eigenen Träume und Sehnsüchte und Wünsche. Und dass die Abhängigkeit von ihm die wirkliche Freiheit ist. Er lässt uns merken, dass wir ohne ihn eben nicht frei sind. Aber er ist für uns gestorben und hat sich für uns hingegeben. Und wer das begreift, wer das glaubt, dem dämmert es. Nirgendwo sind wir so frei, als wenn Jesus uns in der Hand hat. Nirgendwo sind wir so frei, als wenn Jesus uns in seiner Hand hat. Diese Entdeckung bewirkt Veränderung im Leben eines Menschen. Wer das glaubt, der wird mit Gottes Geist beschenkt und kann in der vertrauensvollen Beziehung zu Gott leben. Wir leben noch in einer ungerechten Welt, aber mit Jesus sind wir jetzt schon gerettet und können seine Gerechtigkeit jetzt erst ins Leben umsetzen. Denn wer seine Liebe begreift, geht mit Gott und Menschen anders um. Deshalb ist die Adventszeit im Besonderen, und das hat uns Jana Reinicke eben ja auch so ein bisschen vor Augen geführt, vielen Dank dafür, eine Zeit, sich Gott wieder zuzuwenden. Ich musste das jetzt in meinen Kurwochen, ich durfte auch wieder entdecken, dass das ja auch, wenn man schon 30 Jahre lang mit Jesus lebt, nicht etwas ist, was man hinter sich hat. So nach dem Motto, ich habe einmal mein Leben Jesus anvertraut, jetzt ist alles klar. Und jetzt ist auch alles gut. Wir tun manchmal so und tun so, als ob die Welt von alleine wieder in Ordnung kommt. Nein, Gott muss eingreifen. Und ich habe das erlebt, wäre noch viel zu erzählen, aber ich musste im Laufe der 4 Wochen in Quarantäne, weil eine geimpfte Logopädin erstens das Fenster nicht richtig aufgemacht hatte zweitens dann einen positiven oder einen negativen Test hatte und das Gesundheitsamt nicht nochmal einen dritten machen wollte. Und zack, waren wir beide in Quarantäne, weil ich mit ihr Einzelsitzung hatte. Seltsamerweise wurde nach 3 Tagen Quarantäne, nachdem ich noch gar nicht so viele Therapien hatte, meine Stimme besser. Dabei haben wir gar nichts gemacht. Also nichts Wesentliches jedenfalls. Was wird damit deutlich? Das hatte ganz viel mit innerem Druck zu tun, dass ich beim Sprechen immer zu viel Druck mache. 50 Jahre lang zu viel Druck gemacht. Immer Druck gemacht. Und wir sagen die Logopäden, wahrscheinlich hat deine Stimme jetzt gesagt, so, das mache ich nicht mehr mit. Es gibt ja auch bei in anderen Zusammenhängen einen sicheren Weg, am Burnout vorbeizukommen zum Beispiel. Also wer wissen möchte, wie er am Burnout auf jeden Fall vorbeikommt, heißt, so weitermachen, dann gibt es einen Herzinfarkt. Das ist der sichere Weg, dass man das nicht die Seele zuerst schlapp macht, sondern der Körper. Bei mir war es offensichtlich die Stimme, die zuerst schlapp gemacht hat. Das ist schon verrückt. Es guckt ja jetzt keiner dahinter und guckt keiner rein. Aber die Logopädin hatte sich gleich in der ersten Sitzung aufgeschrieben, dass das eine Ursache sein könnte, obwohl wir darüber gar nicht gesprochen haben. Jedenfalls meinem Eindruck nach nicht. Und dann habe ich Zeit gehabt, einige Tage, die gar nicht vorgesehen waren. Und eines Morgens, als mir dieser Zusammenhang klar wurde, habe ich ein paar Losungsverse, die in den Tagen davor mich schon beschäftigt hatten, habe ich irgendwie so mir in Erinnerung gerufen. Da war zum Beispiel von Gott, ich erweise mich heilig an denen, die mir nahe sind. Das ist eine ganz furchtbare Geschichte aus dem dritten Buch Mose, wo Leute Gottesdienst gefeiert haben, wie Gott es nicht haben wollte und dabei gestorben sind von Gott. Und da sagt er das, bei denen, die mir nahe sind, nehme ich es ganz genau. Und das hatte mich schon beschäftigt, ich hatte mir schon vorgenommen, ich würde mich nochmal mit Heiligkeit Gottes beschäftigen und so weiter. Und mir wurde klar, heilig ist gar keine Eigenschaft, die wir mit menschlichen Worten beschreiben können. Gott wird als heilig bezeichnet und es wird eigentlich nirgendwo beschrieben, was das heißt. Aber Gott wird beschrieben. Das heißt, alles, was das Wesen Gottes ausmacht, ist eigentlich Heiligkeit, auch die Liebe gehört da rein. Und heilig wird in der Bibel immer im Unterschied zu uns Menschen verwendet. Wir sind das alles nicht, was Gott ist. Und wenn etwas heilig wurde, was es gab, Menschen oder Gegenstände oder so, dann hieß das, es ist nur noch für Gott verfügbar. Es gehört ganz allein Gott. Und dann fing es bei mir an zu laufen. Zwischendurch kam die Putzfrau rein, das hat mich überhaupt nicht, ich musste dann auf dem Balkon, weil ich ja in Quarantäne war und so, und das hat überhaupt keinen Abbruch getan, es lief einfach weiter. Ich habe nachher eine Stunde lang aufgeschrieben in mein Buch und mir wurden plötzlich Sachen klar. Nämlich, dass ich mit meinem Perfektionismus, damit die Dinge immer im Griff haben und selber machen zu wollen, Götzendienst betrieben habe. Wie das Volk Israel, obwohl ich mir keine Statue gebastelt habe. Aber es ist ein Götzendienst, zu meinen, ich kann's. Und Gott nicht zu vertrauen, dass er es macht. Den nicht nur das zu machen, was er mir sagt, sondern auch noch den Erfolg in der Hand haben zu wollen. Daher die ganzen Enttäuschungen, die ich immer mal wieder erlebe. Daher das Ausgepumptsein. Daher Druck machen müssen bei mir selber. Ich kann das jetzt gar nicht alles beschreiben. Ich habe euch nur mal einen kleinen Einblick gegeben. Bei euch mögen es andere Themen sein. Aber es war nötig, sehr heilsam, dass Gott mit mir so ins Gespräch eingestiegen ist. Ich habe ihm dann Fragen gestellt beim Aufschreiben und merkte, am Ende habe ich mir die Antworten dahin geschrieben, obwohl ich beim Aufschreiben der Frage die Antworten noch gar nicht hatte, nämlich wie das jetzt gelebt werden kann. Und jetzt bin ich dabei, mein Leben zu verändern. Das wird spannend. Ich bilde mir nicht ein, dass das alles gelingen wird. Wir stellen die Gerechtigkeit nicht her. Aber Gott kann es. Und ich möchte das euch auch mitgeben, dass wir uns Gott so hinhalten, dass wir hinhören, dass wir uns aufzeigen lassen, womit wir uns bloß selber und dann auch noch andere kaputt machen. Und ich muss gestehen und sage das hier euch schon mal, ich schäme mich zutiefst dafür, dass ich immer so laut gesprochen habe. Ich war auch fest davon ausgegangen, es geht nicht leiser, bis ich es dann in der Therapie erlebt habe. Aber es wird jetzt jeden Tag ein hartes Training. Braucht er von einer Dreiviertelstunde. Es wird auch abends wieder müde mit der Stimme. Aber sie erholt sich wieder. Und jetzt bin ich mal gespannt, welchen Weg das weitergeht. Das sind technische Stimmgeschichten. Und ich werde darauf achten müssen, dass ich mir nicht wieder Lasten auflade, die gar nicht auf meinen Schultern liegen sollen, sondern auf Gottes Schultern liegen. Und so ist Umkehr immer wieder gefragt. Mich hatte besonders bewegt, ich hatte Hosea gelesen in meiner abendlichen Bibellektüre. Da muss ein Prophet eine Frau nehmen, die ständig die Ehe bricht, sogar für Geld, damit er dem Volk zeigt, so geht ihr mit mir um. Ihr brecht ständig unsere Ehe. Und was das so bedeutend an diesem ganzen Buch. Das ist teilweise furchtbar zu lesen. Aber was da so rauskommt, ist, und Gott streckt sich nach diesen untreuen Menschen aus. Das ist das, was mir dann als Trost geblieben ist. Und das ist das Größte, was es gibt. Dass Gott uns nicht loslässt, ihr Lieben, sondern uns unbedingt haben will. Wenn jemand mal eine Zusammenfassung der Bibel haben will, die würde so heißen: Gott will dich trotzdem. Und es wird noch eine viel größere Zusammenführung von Menschen geben, als die, auf die sich Jeremia sich hier bezieht. Nämlich, wenn Jesus zum zweiten Mal kommt, dann werden aus allen Völkern Menschen zu ihm kommen. Und darauf warten wir im Advent. Bis dahin leben wir in einer ungerechten Welt. Aber wir können Gottes Gerechtigkeit für uns annehmen und erleben und einen Geschmack davon durch unser Leben verbreiten in dieser Welt. Wer sorgt für Gerechtigkeit? Jesus hat sich mit Haut und Haaren für dich eingesetzt. Zu ihm kannst du so kommen, wie du bist. Und bei ihm musst du nicht bleiben, wie du bist. Nirgends bist du so frei wie in seinen Händen. Amen.